Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um ein Beben in der deutschen Literaturszene. Sie haben es vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Nach den Turbulenzen um Deniz Yücel und seinen Rücktritt als Präsident des PEN Deutschland hat sich am Vormittag in Berlin ein neuer Verband, der PEN Berlin, gegründet. Meine Kollegin Stefanie von Oppen war vor Ort. Mit ihr unterhalte ich mich gleich über dieses Ereignis. Weiterhin geht es um ein Buch, das von den Sehnsüchten und Erfahrungen schwarzer Frauen in den USA berichtet. Und um vertonte Lyrik. Book of Songs heißt ein Hörspiel, das morgen im Programm des Deutschlandfunk zu hören ist. Doch zuerst zum PEN, der Vereinigung der Poeten, Essayisten und Prosaschreibenden. Stefanie von Oppen, so mancher hat noch das Gegröle von Gotha im Ohr, als sich im Mai dort der PEN traf und der abgetretene Präsident Deniz Yücel den Verband mit einer Bratwurstbude verglich. Wie war die Stimmung heute in Berlin?
Die Stimmung heute war unglaublich aufgeräumt, also komplett anders natürlich, als es in Gotha gewesen ist. Und das Setting für diese konstituierende Sitzung hätte natürlich nicht schöner sein können. Es war nämlich das altehrwürdige Berliner Literaturhaus, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat und unter strahlend blauem Himmel das Ganze. Also es waren natürlich beste Voraussetzungen für eine solche Veranstaltung. Überall war die Aufbruchsstimmung und die Euphorie geradezu mit Händen zu fassen. Deniz Yücel und Eva Menasse, die dann irgendwann eintrafen, die wurden geradezu wie Stars empfangen. Also das sind ja die beiden federführenden Initiatorinnen dieses neuen PEN. Und ungefähr 70 Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind gekommen von den mittlerweile über 350 Gründungsmitgliedern. Und unter ihnen sah ich Judith Schalansky, Peter Schneider, Sven Regner, Daniel Wagner, Jan Brandt, Simone Buchholz und so weiter und so weiter. Und per Zoom waren noch zugeschaltet unter anderem Mito Sanyal, Annette Gröschner, Zoe Beck, Katrin Schmidt, Ronja Othmann. Also da waren sicherlich auch noch mal 50, 60 Leute, die eben über Zoom mit der in die Veranstaltung hinein verbunden worden sind.
Das ist natürlich, das klingt nach einer hochkarätigen Runde. Dieser neue Verband, unterscheidet der sich denn in irgendeiner Form von dem alten PEN? Hat er eine andere Struktur oder hat er andere Ziele?
Ja, also das stellen Sie immer wieder heraus, dass Sie sich tatsächlich unterscheiden wollen von dem alten PEN. Grundsätzlich fühlen Sie sich der alten Charta natürlich verpflichtet, aber Sie haben zum Beispiel eine neue Struktur erfunden. Sie wollen nicht mehr so hierarchisch sein, nicht mehr mit einem Präsidenten, einer Präsidentin daherkommen, sondern es soll ein Board geben. Und dieses Board soll aus 11 Mitgliedern bestehen, von denen 2 als Sprecher bzw. Sprecherin benannt werden. Und es fällt eben auf, dass dieses Board möglichst divers besetzt ist. Es ist auch Frau Mann natürlich genau abgestimmt. Also an der Stelle haben sie sich große Mühe gegeben, einfach ein Zeichen zu setzen und damit sich wirklich zu unterscheiden vom alten PEN. Und was auch noch sich unterscheidet, ist, die Zugangsbedingungen sind andere geworden. Also es werden jetzt nicht mehr nur Poets, Essayists und Novelists sein, wie der Name PEN ja sagt, sondern es sollen auch Verlegerinnen, Übersetzerinnen, Publizistinnen dabei sein. Es wird aber schon nach wie vor Qualitätsstandards geben, nach denen die zukünftigen Mitglieder in den PEN aufgenommen werden. Aber ganz im Vordergrund für die Zukunft steht in diesem neuen Verband im PEN Berlin, stehen die verfolgten Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Also das ist wirklich, wird immer wieder hervorgehoben, dass man sich um die ganz besonders kümmern wird. Und es gab auch diverse Menschen, die mir gesagt haben, dass der PEN wirklich aktivistischer werden soll und ja, vielleicht sogar eher einer NGO gleichen soll in Zukunft. Und vielleicht hören wir dazu ganz kurz Peter Schneider, den ich dazu befragt habe.
Ich wünsche mir doch, dass wir mehr Aktivisten werden und wirklich was unternehmen für die Freiheit des Wortes und die freie Meinungsäußerung. Ich halte es überhaupt den wichtigsten Artikel, die Garantie der freien Meinungsäußerung. Wenn die nicht da ist, sind alle anderen Rechte auch nur halb so viel wert, weil man ja nicht mehr sich öffentlich äußern kann.
Abschließend möchte ich Sie noch fragen, wie schätzen Sie das ein? Hat dieses Projekt Zukunft? Denn natürlich, so ein Unternehmen braucht ja auch Geld. Es muss ja irgendwie finanziert werden. Ist darüber gesprochen worden?
Also die Frage der Finanzen, die stand absolut im Hintergrund. Also in der Satzung steht, Mitgliedsbeiträge öffentlicher Hand und Spenden. Aus Spenden werden die Finanzquellen sein für PEN Berlin. Aber wie realistisch das ist, öffentliche Gelder zu bekommen, das war jetzt einfach kein großes Thema. Dennoch bin ich mir relativ sicher, dass dieser neue Penn eine Zukunft haben wird, weil dieser Spirit, mit dem das Ganze vonstatten ging, so stark war und so unübersehbar, dass ich mir gut vorstellen kann, dass sie schon das Geld, was sie haben, was sie brauchen, zusammenbekommen werden. Ja? Also am Geld wird es meiner Ansicht nach nicht scheitern, dieses Projekt. Und vielleicht hören wir dazu noch mal ganz kurz Eva Menasse.
Ich kann sagen, dass Dennis Yücel und ich uns in dem ganz entscheidenden Punkt absolut hundertprozentig einig sind, nämlich zu versuchen, möglichst alle mitzunehmen, möglichst viele verschiedene Autorinnen und Autoren hinter dieser Idee zu vereinen, mitzumachen, mitzuhelfen, verfolgten Kolleginnen zu helfen.
Das war Eva Menasse anlässlich der heutigen Gründung des Penn Berlin. Darüber berichtet hat meine Kollegin Stefanie von Oppen. Disha Filja ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin der Universität Yale. Gemeinsam mit ihrem Ex-Ehemann schrieb sie ein Sachbuch über Elternschaft nach der Scheidung, danach auch einen Beziehungsratgeber und im Jahr 2020 den Kurzgeschichtenband Church Ladies. Für dieses literarische Debüt erhielt die Autorin viel Aufmerksamkeit, begeisterte Kritiken und mehrere Preise. Unter anderem den renommierten Penn Faulkner Award. Jetzt erscheint die deutsche Übersetzung von Church Ladies, 9 Geschichten, die alle von den Wünschen und Ängsten schwarzer Frauen, ihrer Sehnsucht nach Liebe und Freiheit, Berührung und Selbstbestimmung erzählen. Julia Schröder hat sie gelesen und lässt ihre Besprechung mit einer Stimme aus dem Buch beginnen.
Je eher sie begreift, was für sie drin ist und was nicht, desto besser. Sie soll das süße Leben gar nicht erst kennenlernen, sonst wird sie den Hals nicht vollkriegen und immer nur warten, ob nicht irgendwo ein paar Krümel für sie abfallen.
Kann eine Mutter etwas über ihre eigene Tochter sagen, das noch deprimierender wäre? Aber so geht es zu in den Erzählungen der US-amerikanischen Autorin Disha Filja. Ihr literarisches Debüt Church Ladies versammelt lieblose, nur mit sich selbst beschäftigte Mütter, abwesende oder gewalttätige Väter, erwachsene Männer, die sich an kleine Mädchen heranmachen, Pastoren, die sonntags inbrünstig von Erlösung und Verdammnis predigen und wochentags munter sündigen. Nein, diese Geschichten entstammen keiner heilen Welt. Und dennoch ist es eine Welt, in die man lesend von der ersten Seite an tief eintauchen möchte. Die in Florida geborene und heute an der Ostküste lebende Disha Filja war schon 50, als ihr erster Erzählungsband 2020 im Original erschien. Eine späte Debütantin mithin. Es brauchte wohl einfach 5 Jahrzehnte, damit ihr Schreiben sich so vollsaugen konnte mit Licht und Dunkel, mit sinnlicher Erfahrung, mit all dem süßen, scharfen Saft des Lebens. Filjors Protagonistinnen sind Frauen wie sie selbst. Frauen aus den schwarzen Communities des Südens, wo saftig süße Pfirsichkobbler und große Töpfe voller gekochter Krebse in den Küchen dampfen, wo die Damen der Gemeinde in der Kirche ekstatisch den Altarruf erwidern und Verandadispute mit Bibelzitaten ausgefochten werden, wo jedes Haus sein Geheimnis hat und doch keines verborgen bleibt. Die Wärme ist manchmal erstickend und Abweichung von der Norm, so durchlöchert und abergläubisch die Konventionen sein mögen, ist nicht vorgesehen. Zum Beispiel, wenn die halbwüchsige Jael sich in die Frau des Predigers verknallt, während ihre beste Freundin vom Nachbarn verführt wird. Den Argwohn der bibelfesten Großmutter erweckt eher Jaels harmlose Schwärmerei als der Übergriff des Mannes, der allerdings so eine der vielen Pointen des Buchs am Ende von Jael kaltblütig zur Strecke gebracht wird. Oder wenn die Lehrerin Yula, die Titelheldin der ersten Story, sich zum Millennial-Silvester mit ihrer Jugendfreundin und Kollegin wie jedes Jahr ein paar Flaschen Sekt und das Bett einer Hotelsuite teilt und dennoch darauf hofft, dass irgendwann der Richtige in ihr Leben tritt.
Ich weiß gar nicht, was komischer ist. Dass Yula glaubt, ich 40-jährige alte Schachtel hätte in all diesen zig Jahren nie mit irgendeinem Mann Sex gehabt. Oder dass sie uns für jungfräulich hält nach allem, was wir in dieser selben Zeit miteinander gemacht haben.
Eine Lebenslüge, von der die Freundin, in diesem Fall die Ich-Erzählerin, Yula in dieser Nacht befreit.
Yula schaut mich mit schmalen Augen an. Du bist nicht die, für die ich dich gehalten habe. Du bist auch nicht die, für die du dich gehalten hast.
Was für beide daraus folgt, bleibt in der Schwebe, wobei Disha Filior sich offener wie geschlossener Aufbauvarianten mit gleicher Gestaltungsfreude bedient. Jede der Stories hat ihren eigenen Tonfall. Mal wird auktorial, mal personal, mal in der Ich-Form erzählt, mal im aufschlussreichen Wechsel von Großmutter und Enkelin, mal im Präsens, mal im Präteritum. Mal gießt Filior ihren Stoff in die Form eines allerdings aus vielen Dialogszenen bestehenden Briefs, mal in ein, wie der Titel lautet, Leitfaden für gut christliche Ehebrecher. Filior nennt als eins ihrer literarischen Vorbilder Toni Morrison. Wie die Nobelpreisträgerin zeichnet sie Charaktere mit deutlichen Umrissen und lässt keinen Zweifel, wo Gut und Böse wohnen. Sie hat keine Scheu, Lust und Schmerz, Enttäuschung und Sehnsucht, große Auftritte zu verschaffen, wobei sie die Klippen von Kitsch und Sentiment nicht immer erfolgreich umschifft. Aber die Genauigkeit ihrer Beobachtungen, ihr Gespür für feine Seelenregungen, der mal drastische, mal leise Humor ihrer Figurenrede halten sie in der Regel auf einem Kurs, den die Leserin gern mitsegelt. Mit allen Wassern des schwarzen Feminismus gewaschen, hält sich Filior mit den N-Wort-Sprachregelungen blutarmer Wokeness nicht groß auf. Die Erzählung »Im Bett mit einem Physiker«, eine von Einfallen strotzende, vor Begehren schimmernde und komplett als Selbstgespräch erzählte Liebesgeschichte, beginnt mit Szenen von einem Bildungskongress. Zwei Sätze bringen wie nebenbei eine spezifische Rassismuserfahrung und die originelle Reaktion der Erzählerin auf den Punkt.
Als schwarze Frau spielst du dort Negerzählen, wie bei jedem Kongress. Er ist die Nummer 12 unter Hunderten, die an der Tagung teilnehmen.
Disha Filior verwandelt ein breites, generationenübergreifendes Spektrum weiblicher, schwarzer Lebenserfahrung in authentisches Erzählen. Selbstbewusst, furchtlos und schön.
Julia Schröder über Church Ladies von Disha Filior. Erzählungen aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Elke Link und Sabine Roth. Erschienen ist das Buch im Ars Vivendi Verlag. 200 Seiten kosten 22 Euro. Book of Songs heißt ein Hörspiel, das morgen ab 20.05 Uhr im Programm des Deutschlandfunk zu hören ist. Darin präsentiert der Lyriker Jan Wagner gemeinsam mit der Redaktionsleiterin Hörspiel im Deutschlandfunk, Sabine Küchler, moderne europäische Lyrik. 10 Gedichte, die von Musikern und Hörspielmachern akustisch bearbeitet wurden. Ich habe mich mit Jan Wagner unterhalten und ihn zuerst gefragt, wie er überhaupt die Auswahl für dieses audiopoetische Projekt getroffen hat.
Die Auswahl basiert im Grunde auf einer großen europäischen Lyrik-Anthologie, die ich vor 3 Jahren gemeinsam mit dem italienischen Dichter Federico Italiano herausgegeben habe, im Hansa Verlag, Grand Tour hieß die. Und das waren Reisen durch 49 europäische Länder und fast genauso viele Sprachen. Das heißt, die 10 Dichterinnen und Dichter, die jetzt in dem Book of Songs vorgestellt werden, sind allesamt auch in dieser Anthologie vertreten. Und die 10 Gedichte, die wir ausgewählt haben, sind auch in dem Buch zu finden, im Original und in der deutschen Übersetzung. Und die Redakteurin Sabine Küchler kennt diese Anthologie, die wir auch in Köln damals vorgestellt hatten. Und so kam das zustande. Also die Begeisterung für die europäische Poesie und die Vielfalt der Dichtkunst in Europa und in all diesen herrlichen Sprachen stand am Anfang.
Das ist ja eine relativ umfangreiche Anthologie, Grand Tour. Jetzt mussten Sie eine Auswahl treffen. Wie kam es zu dieser Auswahl? Nach welchen Kriterien sind Sie vorgegangen, um sich dann auf den einen oder den anderen Text zu spezialisieren?
Im Grunde waren das auch ganz persönliche Vorlieben. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es geradezu wimmelt von großartigen, ganz eigenen Stimmen in Europa. Also es war also nicht ganz leicht, eine Auswahl zu treffen. Aber wir hatten uns natürlich vorgenommen, möglichst viele Sprachen, möglichst viele verschiedene Sprachen auch zum Klingen zu bringen. Also dass das Irische zum Beispiel dabei ist. Eine herrliche Sprache, die man eben nicht jeden Tag im Alltag hören kann. Das Englische ist natürlich auch vertreten, aber genauso das Türkische, das Kroatische. Also wir wollten eine Vielzahl von verschiedenen Sprachfamilien auch zum Klingen bringen. Dazu kommt natürlich, dass wir auch thematisch das möglichst breit streuen wollten. Also wir haben genauso im Grunde klassische lyrische Themen wie die Klage um eine verlorene Person. In diesem Fall ist es eine Klage der Dichterin Valérie Rousseau aus Frankreich um ihren verstorbenen Vater. Das Kriegsgedicht spielt eine Rolle oder der Krieg als Thema, genauso wie die Lyrik an sich. Also wir wollten möglichst viele Themen auch anklingen lassen.
Das Spannende jetzt in diesem Fall ist ja, dass diese Gedichte vertont sind oder mit einer, ja, ich würde sagen, Hörspielästhetik bearbeitet sind. Also diese Form der Präsentation ist eine Zusammenarbeit zwischen Hörspielkünstlern Musikern und eben den Lyrikern. Wie haben sich da die Teams gefunden? Warum hat zum Beispiel Andreas Ammer jenes Gedicht gemacht oder Zeitblum dieses, Ulrike Hage ist noch ein Name, Klaus Bulert, das sind ja großartige Radiokünstler. Wie haben die reagiert auf das Angebot, jetzt Gedichte zu vertonen?
Ich habe mit den Musikern nicht direkt gesprochen. Die Auswahl der Radiokünstler und der Komponisten wurde vorgenommen von Sabine Küchler vom Deutschlandfunk. Aber glaube ich, liege richtig, wenn ich vermute, dass da mit Begeisterung reagiert wurde, denn man spürt oder man hört ja bei der Bearbeitung, dass da offensichtlich eine sehr lebendige Begegnung stattfand. Also bei allen Arbeiten, die sind sehr verschieden. Man hat alles von einem Solo-Kontrabass bis hin zu Elektroteppichen fast und Klangteppichen. Eine riesen Bandbreite an musikalischer oder tonkünstlerischer Ausgestaltung, aber alle vibrieren sozusagen mit der Lust am Text und an der Begegnung mit dieser Lyrik und auch wiederum, glaube ich, mit diesen anderen Sprachen. Man hört ja bei den Stücken dann immer auch das Original des Gedichts. Also die Dichterinnen und Dichter, die sich beteiligt haben mit ihren Gedichten, sind hier zu hören. Ihre Stimmen sind also eingebaut und ihre Vortragskunst ist eingebaut. Also man hat sozusagen die klangliche Ebene, dann hat man die Übersetzung und das Original noch dazu. Und das ergibt eine hochinteressante und mich jedenfalls begeisternde Mischung.
Wie ist es Ihnen denn ergangen beim Hören jetzt, als die Stücke fertig waren? Gab es nochmal andere Assoziationen über den Höreindruck, vielleicht nochmal eine andere Lesart auch eines Gedichtes?
Ja, unbedingt. Also im Grunde ist ja jede Bearbeitung, also jeder Vortrag schon eines Gedichts, ist ja eine Interpretation dessen, was da geschrieben steht. Und das gilt natürlich auch, wenn das Ganze musikalisch oder akustisch umgesetzt wird. Auch das ist eine Interpretation und es war dann durchaus überraschend, zu erahnen oder zu erkennen, wie da ein Gedicht gelesen wurde und zu Klangkunst verarbeitet wurde, wie also zum Beispiel Geräusche mit hineinkommen, die einen Bezug zu einer zum Beispiel politischen Wirklichkeit herstellen, wie andere Stimmen in eine Sprache hineinreden, wie plötzlich ein Hubschrauber auftaucht. Und allein die Tatsache, wie zum Beispiel bei der irischen Gedicht von Alba Nigervik, wo es um ein Walross geht, wie da die Walrossstimme in der Musik plötzlich zu Gesang findet. Allein das ist eine Lesart des Gedichts, die herrlich war und überraschend für mich war, weil dieses raue, grunzende plötzlich tatsächlich zu einer Singstimme findet. Und das sind sehr überraschende, oft zärtliche und oft die Gedichte auch in einen zeitlichen Kontext einbettende Interpretationen.
Sie klingen jetzt sehr begeistert. Gibt es denn schon weitergehende Pläne, wann der Deutschlandfunk Ihre Gedichte vertont?
Meine eigenen Gedichte?
Ja.
Da gibt es keine Pläne, nein, nein.
Aber Sie können
sich das begeistert. Das ist richtig. Also man weiß ja nie, was dabei herauskommt bei solchen Experimenten. Und das ist es ja. Wie nachher sich das Aufeinandertreffen gestaltet. Ob das Funken schlägt oder nebeneinander herläuft. Und in diesem Fall greift eins ins andere. Und die verschiedenen Künste verstärken einander. Und das ist ein schönes Erlebnis.
Dann bin ich gespannt, ob ich eines Tages auch Jan Wagner vertont von Zeitblom oder Klaus Bulert hören werde. Ich bedanke mich, Jan Wagner, für dieses Gespräch und wünsche alles Gute.
Gleichfalls, danke.
Der Lyriker Jan Wagner über das Book of Songs, ein audiophones Poesiealbum, das er morgen ab 20.05 Uhr gemeinsam mit der Redakteurin Sabine Küchler im Deutschlandfunk präsentiert und das in Einzelfolgen bereits heute als Podcast in der DLF Audiothek-App abrufbar ist. Zum Ende des Büchermarktes noch eine Meldung. Der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen erhält für sein erzählerisches Werk den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis 2022. Die Auszeichnung wird von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste verliehen, wie die Stadt Lübeck heute mitteilte. Der Preis soll am 16. September in den Lübecker Kammerspielen übergeben werden. Die Laudatio wird der Schriftsteller und Essayist Michael Mahr halten. Spätestens mit seinem dritten Roman, Die Korrekturen, habe sich Jonathan Franzen in die Weltliteratur der Gegenwart eingeschrieben, hieß es. Am Beispiel einer chronisch unglücklichen Familie gebe der Roman ein schillerndes Panorama der amerikanischen Gesellschaft mit ihren Sehnsüchten und Abgründen. Gut 100 Jahre nach Thomas Manns Buddenbrooks habe der Welterfolg der Korrekturen zu einer Renaissance auch des deutschsprachigen Familienromans geführt. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.